So, guten Abend. Ich habe gemeint, es käme noch der G-Abraham. G, aber der kommt dann zum Schluss. Der G-Abraham. Ja, zuerst müssen wir uns ja noch mit ihm beschäftigen. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist, um ein bisschen zurück. Ist das gut? Ja, nicht, dass ihr dann Gehörschaden habt und nachher nicht mehr kommt, denkt. Genau, also es freut mich sehr, dass ich wiederkommen durfte. Das ist nicht selbstverständlich, ich war überrascht, dass ihr mich wieder gefragt habt. Und Königswalde ist für mich einfach ein Phänomen, muss ich mal ganz offen sagen. Also hier ist im wahrsten Sinne des Wortes die Kirche noch im Dorf. So, einfach, ich kenne keine Kirche, die so einen doch relativ kleinen Ort so belebt ist. Das ist einfach faszinierend. Und ich erzähle das dann immer, wenn ich wieder in der Schweiz bin, was da in Königswalde in der Kirche los ist. Das finde ich wirklich unglaublich faszinierend. Und es freut mich, dass ich diese Woche wieder mit euch da diese Bibelwoche machen darf. Ich bin ja mittlerweile auch wieder ein Jahr älter geworden oder ein bisschen mehr als ein Jahr und ich bin in der Zwischenzeit sogar Großvater geworden. Also das erste Enkelkind haben wir bekommen, das macht uns sehr Freude. Das ist jetzt gut ein Jahr alt und sonst ist eigentlich mehr oder weniger alles beim Alten. Vielleicht habe ich ein bisschen zugenommen wieder. Ich versuche immer wieder abzunehmen und dann das Abnehmen, das geht ja dann meistens noch, aber die größte Herausforderung ist, das Gewicht zu halten. Das wissen die, die mit dem Gewicht kämpfen. Die schaffen dann mal so wieder etwas Heroisches, ein paar Kilo runter und dann geht es wieder ein halbes Jahr und dann kommt das langsam wieder hoch. Ich weiß es nicht, wie ihr mich in Erinnerung habt vom letzten Jahr, aber ja, so ist das Leben. Wir beschäftigen uns diese Woche mit der wichtigsten Person nebst Jesus in der Bibel, mit dem Abraham. Abraham als Vorbild des Glaubens, der Prototyp des Glaubens. Und wenn wir uns damit beschäftigen wollen, was Glaube, was Gott Vertrauen meint und heißt, dann müssen wir auf Abraham sehen und dann werden vielleicht einige Gedanken, die wir in Bezug auf Glaube haben, etwas ernüchtert, aber auch gesünder. Das ist eine meiner tiefsten Überzeugungen. Gesunde Lehre führt zu einem gesunden Glauben. Deshalb ist auch Lehre im christlichen Glauben etwas außerordentlich Wichtiges. Nun, jeder Mensch ist auf seine Weise ein gläubiger Mensch. Wir sprechen ja oft von Gläubigen und Ungläubigen, aber eigentlich sind alle Menschen gläubig. Das sehen wir nur schon an den vielen verschiedenen Religionen, denn wäre der Mensch dem Glauben zutiefst abgeneigt, dann wären die Religionen nicht so stark verbreitet, sondern lediglich eine Randerscheinung. Aber die Tatsache, dass wir weltweit Religionen haben, Menschen, die verschiedenes glauben, aber sie sind gläubig an irgendetwas, zeigt, dass das tief in uns drin ist, das Bedürfnis, jemandem zu vertrauen. Selbst Atheisten beschäftigen sich mit Gott, indem sie sich von ihm distanzieren. Man muss sich ja nur von einem Gott distanzieren, wenn man davon ausgeht, er könnte existieren. Sonst muss ich mich ja nicht distanzieren. Und Atheisten haben sich entschieden, und das könnte ich euch, große Atheisten, könnte ich euch Zitate bringen, sie haben sich entschieden zu glauben, dass es keinen Gott gibt. Sie haben sich dazu bekehrt, an keinen Gott zu glauben. Und das ist auch ein Glaube. Sie glauben nämlich, dass es keinen gibt. Wenn sie den Eindruck hätten, es gibt keinen Gott, dann müssten sie sich mit ihm gar nicht auseinandersetzen. Aber sie haben sich entschieden, der Überzeugung zu sein, zu glauben, dass es keinen Gott gibt. Das ist auch eine Art Religion. Wie ein Mensch sein Leben gestaltet, ist mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen engstens verbunden. Glaubt zum Beispiel jemand, dass das Leben nach dem Tod endet, wird er sein Leben vermutlich anders gestalten, als jemand, der der Überzeugung ist, dass das Leben nach dem Tod weitergehen wird. Und ein anderer Horizont. Der Mensch braucht in jedem Fall eine Überzeugung, aufgrund derer er sein Leben gestalten kann. Jeder Mensch hat eine Erklärung für sein Leben, ob er sie formulieren kann oder nicht, ist nebensächlich. Aber jeder von uns und jeder Mensch hat eine Interpretation des Lebens. Eine philosophische Deutung, die er vielleicht nicht philosophisch ausdrückt, aber nach dem Motto, dass er lebt. Sonst kann man gar nicht leben. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir wissen wollen, in welchem Rahmen wir leben. Und wenn der Mensch ein gläubiges Wesen ist, könnte man sagen, es sei einfach wichtig, dass er irgendetwas glaube. Natürlich wäre es gut, wenn dieser Glaube zu einem anständigen Leben führen würde. Nun, wer die Bibel jedoch etwas kennt, wird schnell feststellen, dass es in der Bibel nicht einfach darum geht, dass ein Mensch irgendetwas glaubt, irgendwie gläubig ist. Der Inhalt des Glaubens ist von größter Wichtigkeit. Gott zeigte einmal an einem einfachen Beispiel, was die Israeliten taten. Sie bastelten sich nämlich ihre eigenen Götter, so wie sie sich das halt vorstellten. Am Beispiel eines Zimmermanns zeigt Gott, wie töricht solches Verhalten ist. Der Zimmermann geht in den Wald, fällt einen Baum, die eine Hälfte des Holzes benutzt er, um Brot zu backen, das Essen zu kochen und sich aufzuwärmen. Aus dem anderen, jetzt muss ich hier vielleicht sagen, ich werde das noch ändern bis morgen, ich habe ein anderes Format, das passt hier nicht ganz auf die Leinwand, wenn ihr da etwas nicht ganz lesen könnt, da ist alles drauf, diese Seite. Ich werde es schauen, dass ich das morgen ändern kann. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott, also im anderen Teil des Baumes, und wirft sich davor nieder, er betet zu dem Holz und sagt, rette mich, du bist mein Gott. Wie krank eigentlich. Er fällt den Baum selber, schnitzt das selber und dann wirft er sich von dem, was er geschnitzt hat, nieder. Wie lächerlich ist dieses Verhalten, und doch neigen wir Menschen bis heute zu solchen selbstgebastelten Göttern, die wir um Hilfe anflehen. Unsere Götter sind vielleicht nicht mehr aus Holz, sondern Gedankengebäude, die wir uns zurechtstutzen. Es entsteht in uns eine eigene religiöse Welt, die wir aus den Elementen zusammengebastelt haben, die uns gefallen. Wir gestalten die Göttlichkeit in uns. Da gibt es ganz verschiedene Elemente, und das gefällt mir, und dann haben wir dann so unseren gebastelten Gott, von dem wir uns dann niederwerfen. Doch diese selbstgebastelten Götter können nicht helfen. Helfen kann nur der lebendige, existierende Gott. Es ist nur möglich, wenn überhaupt ein Gott helfen kann, dann muss er existieren. Sonst ist nur alles Gedankenspiel. So kann es nicht darum gehen, dass wir irgendetwas glauben und unser Leben nach irgendetwas ausrichten. Natürlich kann man aufgrund eines selbstgebastelten Glaubens sein Leben gut und zufriedenstellend gestalten. Doch das Entscheidende ist, ob wir einen Glauben haben, der uns retten kann. Wisst ihr, dass wir Rettung brauchen, das ist eigentlich deutlich. Kein Mensch kann von sich sagen, dass er zutiefst ein guter Mensch ist. Und was mich immer wieder fasziniert, ist ja im Bereich der Esoterik. Um was geht es denn da? Es geht um die Reinheit des Menschen. Dass der Mensch rein werden kann mit ihren Mitteln. Das heißt, wenn der Mensch rein werden soll, Dann gesteht man auch gleichzeitig ein, dass der Mensch zutiefst ein Problem hat, sonst müsste er nicht rein werden. Die Bibel spricht halt von Sünde. So brauchen wir Rettung. Jeder Mensch. Mit diesem rettenden Glauben werden wir uns beschäftigen. Der Glaube, der uns die Türe zum Himmel aufstößt. Und wenn wir uns mit dem rettenden Glauben beschäftigen, dann finden wir in Abraham ein anschauliches und aussagekräftiges Vorbild. Interessant ist, dass Abraham im Judentum, aber auch im Islam von größter Bedeutung und Wichtigkeit ist. Abraham gilt als Vater des Glaubens. Er ist sozusagen der Prototyp des rettenden Glaubens. Paulus schreibt, Abraham sollte der Vater aller derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind. Also auch wenn sie keine Juden sind, heißt das. Und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Also der Vater des Glaubens, also er ist das Vorbild des Glaubens. Alle, die so glauben wie Abraham, werden gerettet werden. Wir werden also bei Abraham genau hinschauen. Heute werden wir sehen, wo Glaube seinen Ursprung hat und was rettender Glaube mit sich bringt. Wir beginnen mit der Berufung von Abraham. Nun ist es so, dass Abraham ursprünglich Abram hieß. Also ohne das H-A. Erst später ab Kapitel 17 im ersten Buch Mose wird berichtet, dass Gott ihm den Namen Abraham gibt. Und deshalb werde ich meist von Abraham sprechen, weil sonst gibt es ein riesiges Durcheinander, weil in den Texten steht Abraham und ich sage nicht mehr Abraham und in den Texten lese ich Abraham. Ich spreche also meistens jetzt mal von Abraham, mindestens bis Kapitel 17. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mit diesen Versen werden wir uns auch morgen nochmal beschäftigen. In diesen Versen sehen wir ganz klassisch, wie eine Beziehung zum Schöpfer beginnt. Oder anders gesagt, wo Glaube seinen Ursprung hat. Terach, Abrahams Vater, zog mit seiner Familie von Ur in Chaldäa weg, Richtung Kanaan. Und so berichtet Mose, Terach brach aus Ur in Chaldäa auf, um ins Land Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Sie kamen bis nach Haran und siedelten sich dort an. Warum Terach nach Kanaan ziehen wollte und sich dann in Haran ansiedelte, ist nicht bekannt, wenigstens mir nicht. Jedenfalls begegnet Gott Abraham in Haran und sagt: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wie kam es wohl, dass Abraham plötzlich vom Schöpfer angesprochen wurde? Verehrte Abraham bereits den Schöpfer des Himmels und der Erde? Mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich jedoch groß, dass Abraham einen anderen Gott verehrte, anderen Göttern diente. Abraham wuchs in Ur in Chaldäa auf. Das ist im heutigen Irak. Im Zentrum dieser Stadt stand ein großes Heiligtum, das dem Mondgott Nanasin geweiht war. Man nannte diesen Tempel Zikkurat, was so viel heißt wie Bergspitze. Wie monumental dieses Gebäude war, sehen wir an dieser Rekonstruktion. Meistens war oben auf diesem Turm ein Heiligtum. So könnte man sich auch den Turm von Babel vorstellen. Oben ist dann ein Heiligtum, wo man dann glaubte, dass dann der Gott, eben der Mondgott in diesem Fall, dann sich da mal zeigte in diesem Tempel. Wir sehen, dass an dieser, wie monumental das war, mit großer Wahrscheinlichkeit verehrte die Familie Abrahams diesen Gott und andere Götter. Später sagte Josua nämlich im Namen Gottes zum Volk Israel. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstroms und verehrten fremde Götter. Das ging so bis zu Terach, dem Vater Abrahams und Nahors. Abraham verehrte Götter, die Götter seiner Väter, doch dann geschah das Außerordentliche, wie Gott durch Josua weiter sagt: Aber dann holte ich euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats und ließ ihn im ganzen Land Kanaan herziehen. Gott holte Abraham. Er ging aktiv auf Abraham zu. Gott ergriff die Initiative. Der Ursprung des Glaubens liegt nicht in Abraham drin, sondern er liegt bei Gott selbst. Gott ist der Ursprung des Glaubens. Würde sich Gott dem Menschen nicht offenbaren, so würden wir über ihn nur spekulieren können. Rettender Glaube kann dort beginnen, wo ich von Gott höre und von ihm angesprochen werde. Plötzlich tritt die Wirklichkeit Gottes in mein Leben. Das können wir durch die ganze Bibel hindurch beobachten. Am See Genezareth trat Jesus in das Leben von Petrus und Andreas. Jesus rief sie von ihrer Arbeit weg und sie folgten ihm nach. Jakobus und Johannes flickten ihre Fischernetze und Jesus trat bei ihre Arbeit in ihr Leben und forderte sie auf, ihm nachzufolgen, und sie folgten Jesus nach. Paulus befand sich auf dem Weg nach Damaskus, um dort die Christen zu verfolgen, doch dann begegnete ihm Jesus und sein Leben veränderte sich fundamental. Diese Leute waren weder beim Beten noch befanden sie sich in einem Gottesdienst. Meistens waren sie bei der Arbeit und Jesus begegnete ihnen. Gott kommt auf uns Menschen zu. Jesus sagte sogar einmal: Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Rettender Glaube bricht also nicht aus dem Inneren eines Menschen hervor. Es ist nicht die Vertiefung, die Versenkung des Menschen, die Glauben weckt, so wie man das uns glauben machen möchte, dass der Mensch ein göttlicher Kern in sich hat und dann, wenn er sich in sich versinkt, kann er praktisch durch diese Versenkung diesen göttlichen Kern freilegen und begegnet so Gott? Nein, das wird nie funktionieren. Glaube kommt nicht von innen, der Glaube kommt von außen. Er kommt zu uns. In unserer Zeit bedeutet das, dass wir von Jesus hören, denn Jesus ist Gott. Und in Jesus begegnet Gott jedem Menschen. Durch das Kommen von Jesus sprach Gott in unsere Welt hinein. So lesen wir im Hebräerbrief: Am Ende der Zeit hat Gott durch seinen eigenen Sohn Jesus Christus zu uns gesprochen. Gott ist in Jesus Christus uns Menschen entgegengekommen und jeder von uns, der Christ geworden ist, hat diese Tatsache nicht in sich selbst entdeckt, sondern hat irgendwie davon gehört. Die Botschaft des Evangeliums wurde an ihn herangetragen. Vielleicht war es ein Freund, der dich auf Jesus angesprochen hatte. Vielleicht hattest du eine Bibel bekommen und darin gelesen. Du hattest eine Predigt gehört oder einen Clip auf YouTube gefunden. Jedenfalls, wenn du Christ geworden bist, bist du Christ geworden, weil jemand dir diese Botschaft gebracht hat. Ich weiß noch genau, wie das bei mir funktioniert hat. Jemand muss mir das erzählen. Ich kenne einen Pastor, der war irgendwie in der Drogen und weiß nicht was, schlussendlich ist er im Gefängnis gelandet, also bevor er dann Pastor war. Die Leute Pastor, die landen im Gefängnis, haben nicht wegen Drogen, sondern weiß es nicht um Geben verkündet, aber der war jetzt, dann hat er eine Bibel in der im Gefängnis auch möglicherweise deine Bibel lest, dann hat er die Bibel etwa drei oder viermal durchgelesen und hat sich bekehrt. Gott ist ihm begegnet. Glaube kommt von außen. Und deshalb ist Verkündigung und Evangelisation so wichtig. Paulus sagt nämlich: Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Also nicht, wenn ich mich in mich hinein versenkt habe. Ich kann nur glauben, wenn ich von ihm gehört habe. Von ihm hören kann ich nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Den rettenden Glauben kann man nur entdecken, wenn man von ihm hört, wenn man angesprochen wird. Und deshalb betet Jesus, ich bete aber nicht nur für sie, also für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. An die Menschen, ich bete für die Menschen, an die das Evangelium herangetragen wird, die das hören und dann zum Glauben kommen. So hat Glaube seinen Ursprung. Gott hat uns dazu bestimmt, seine Botschaft zu verbreiten. Wir tragen dazu bei, dass Glaube geweckt wird. Der Ursprung des Glaubens ist bei Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und wir geben nur weiter das, was Gott offenbart hat. Wenn sich Gott offenbart und einem Menschen dadurch die Möglichkeit gibt, mit ihm in Verbindung zu kommen, müssen Menschen Entscheidungen treffen. Menschen reagieren verschieden auf Gottes Reden. Die einen sind gleichgültig, andere ärgern sich. Es gibt auch Menschen, die begreifen, wie großartig diese Einladung Gottes ist und sie sind bereit, auf die Einladung Gottes zu reagieren und ihr Leben zu verändern. Wenn Gott einen Menschen anspricht, dann will er ihm nicht einfach sagen, dass er da ist, hallo, ich existiere. Gott begegnet uns mit einem Anspruch. Zu Abraham sagt er, verlass deine Heimat, deine Sippe und deine Familie, die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham soll das, was ihm bis dahin vertraut war, verlassen und in ein unbekanntes Land ziehen. Gewiss, Abraham war ein unglaublich reicher Mann. Gott fordert ihn nicht auf, seinen ganzen Besitz zurückzulassen und als armer Mann in ein unbekanntes Land zu ziehen. Er hatte natürlich viele Tiere, hatte viele Sklaven, er war Nomade, ein reicher Nomade, er konnte alles mitnehmen. Wenn Gott einen Menschen ruft, nimmt er ihm nicht alles weg. Das sehen wir auch im Leben Abrahams. Aber Gott fordert Abraham dazu auf, mit seinem ganzen Besitz, Zelten, Personal, Tieren und einigen Angehörigen aufzubrechen. Er musste sich auf den Weg machen und sein Leben in den Dienst Gottes stellen. Er musste sich von seiner Heimat, seiner Sippe und einem Teil seiner Familie trennen. Er musste loslassen und sich verabschieden. Jesus sagte das einmal seinen Jüngern recht radikal, keiner kann von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. So fängt Glaube damit an, dass ich Abschied nehmen muss. Abraham musste auch seine Religion verlassen. So ist das bis heute. Wer den Ruf von Jesus hört, der wird aufgefordert, Abschied zu nehmen. Ich musste auch Abschied nehmen von meinen alten Glaubensüberzeugungen. Ich habe gemerkt, dass einige Freunde, die ich hatte, sich von mir ein bisschen distanziert haben. Sie haben das gemerkt, dass ich von gewissen Überzeugungen Abschied genommen habe. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du dich von der Verkündigung des Evangeliums angesprochen wusstest und zutiefst war dir klar, jetzt spricht Gott zu mir und wenn ich jetzt auf das eingehe, dann muss ich mich von gewissen Dingen in meinem Leben verabschieden. Wer Jesus nachfolgen will, der muss Abschied nehmen. Abschied von einem falschen Denken über sich selbst. Abschied von einer gelebten und anerzogenen Religiosität. Das kann zur Folge haben, dass man von den eigenen Familien und von Freunden nicht mehr verstanden wird oder ein bisschen, das sind jetzt halt die Superfrommen, angeschaut wird. Wenn man gar nicht so superfromm ist. Manchmal wäre ich froh, ich wäre so fromm, wie die anderen denken, dass ich das bin. Und man nimmt auch Abschied von sündigen Verhaltensweisen. Jesus sagt es einmal so, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Rettender Glaube reagiert auf Gottes Ruf und nimmt Abschied. Er klammert sich nicht an das alte Leben, denn Jesus sagt weiter, was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Die Antwort ist klar, nichts. Hast du schon Abschied genommen? Paulus sagt, mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Das sind Hirngespinste. Es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott. Abschied nehmen ist nun die eine Seite der Medaille. Gott erwartet von uns nämlich nicht, dass wir etwas Wertvolles loslassen, ohne uns dafür etwas viel Wertvolleres zu schenken. Gott fordert Abraham nicht nur dazu auf, sein Heimatland und seine Verwandtschaft zu verlassen. Er sagt ihm auch, dass er ihn reich beschenken werde. Für das, was Abraham tun musste, stehen im hebräischen Text 10 Worte. Für das, was er bekommen wird, stehen 17 Worte. Also rein mal rechnerisch bekommt er mehr, als er tun muss. Er wird mehr beschenkt, als er geben muss. Gott sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden. Alle Geschlechter auf Erden. Das werden wir morgen noch genau anschauen. Das ist ein ganz faszinierender Vers. Abraham wusste, dass es nicht nur ein Abschied ist, sondern dass ihn Gott für seinen Gehorsam reich belohnen wird. Er wusste, dass es sich lohnt, auf Gottes Ruf zu reagieren. Es lohnt sich, auf Gott zu reagieren. Manchmal habe ich den Eindruck, sind wir so als Christen schon so programmiert, dass wir eine derartige Selbstlosigkeit an den Tag legen, die schon gar nicht mehr natürlich ist, die eigentlich schon fast abnormal ist. Wir tun so, als würden wir Gott ganz selbstlos folgen. Aber es ist doch ähnlicher, wenn wir einfach sagen, jawohl, ich folge Gott, ich liebe ihn und es lohnt sich. Wenn wir nämlich ganz ehrlich sind, wenn es sich nicht lohnen würde, würden wir denn das machen wollen? Paulus sagt einmal ganz nüchtern, wenn das mit Jesus und dem Glauben, mit der Auferstehung nichts ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist der Glaube hinfällig. Und was mache ich dann? Glaube ich dann weiter an einen Gott? Nein, mach's jetzt nicht, ich bin in der lutherischen Kirche. Luther hat übersetzt, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann leben wir nach dem Motto, wenn es sich nicht lohnt. Aber wenn es sich lohnt, dann lohnt sich auch der Einsatz. Auf Gott zu hören und ihm zu dienen, ist nicht ein selbstloser Akt, sondern wir tun das auch, weil wir den großen Gewinner kennen, der daraus erwächst. Und alles andere ist Hyperfrömmigkeit. Es ist ein großer Gewinn, an Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Rettender Glaube schaut eben nicht auf das, was zurückgelassen werden muss, sondern vor allem auf das, was kommen wird. Rettender Glaube hat immer das Ziel vor Augen. Alles, was ein Christ tut, sollte von dem motiviert sein, was Gott ihm in Aussicht gestellt hat. Paulus beschreibt es für sein Leben so. Die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Der Gewinn, der Lohn, auf das, was ich aus bin, ist Christus. Das hat in seinem Leben ganz praktische Auswirkungen. Er sagt, Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Es ist das, was uns Gott schenkt, das zieht uns nach vorne, das motiviert uns. In jedem Fall lohnt es sich, Jesus zu folgen, es lohnt sich, Gott treu zu sein. Wir empfangen bedeutend mehr als das, was wir hergeben. Rettender Glaube hat seinen Ursprung bei Gott, der sich uns Menschen offenbart. Hätte sich Gott nicht offenbart, würde keiner von uns glauben können. Wir würden alle etwas glauben. Aber alles hätte weder Hand noch Fuß. Die deutlichste Offenbarung Gottes ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Wir Menschen sind zwar hoffnungslos religiös, wir suchen nach dem Sinn und Ziel des Lebens, aber wir werden ihn nicht finden, wenn wir unseren eigenen Gedanken folgen. Glaube, der uns für Zeit und Ewigkeit Rettung bringt, wird sozusagen von außen an uns herangetragen. Und deshalb haben wir glücklicherweise, hat uns Gott die Bibel geschenkt. Deshalb ist die Verbreitung der Bibel und die Verkündigung des Evangeliums von größter Wichtigkeit. Dort, wo Menschen mit dem Evangelium konfrontiert werden, dort begegnet ihnen Gott. Heute ist dir Gott von außen begegnet. In dem, was ich euch erklärt habe. Ihr habt gehört, wer Jesus Christus ist. So funktioniert das. Paulus sagt es einmal folgendermaßen: Wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So wendet sich Jesus den Menschen zu. Und das ist der Ursprung des rettenden Glaubens. Nämlich, dass Gott sich uns offenbart hat. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du ein lebendiger Gott bist, der Gott erlebt, der die Welt erschaffen hat, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und hättest du dich uns nicht offenbart, hättest du uns nicht gesagt, wer du bist, und hättest uns du nicht gesagt, wer wir sind und was wir brauchen, wir wären hoffnungslos verloren und verwirrt. Wir hätten keine Orientierung. Aber du bist in unsere Welt hineingebrochen. Du hast dich offenbart. Du hast uns die Bibel gegeben. Du hast uns Menschen in den Weg gestellt, die uns auf dich aufmerksam gemacht haben. Und wir danken dir für dieses großartige Geschenk. Amen.